ein Urgestein aus Tirol, aus Reutte in Tirol, in der Nähe bei Füssen, im Allgäu, aber über der Grenze drüben. Und bin verheiratet, der Maria, meiner Frau, und wir haben zwei Kinder, die sind schon 24 und 26 Jahre alt. Und ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in der Flüchtlingsarbeit, seit 12 Jahren in Reutte und seit 10 Jahren mache ich die Geschäftsführung von International Teams Austria. Das ist vernetzt mit der weltweiten Organisation, die verschiedene Missionsarbeit macht. Aber ein Schwerpunkt oder unser Schwerpunkt für Österreich ist Flüchtlingsarbeit. Wir haben 4 Teams in Österreich, eines in Dreiskirchen, das ist das Erstaufnahmezentrum in Österreich. Und dann eines in Linz, eines am Wachsen und am Entstehen in Innsbruck und eben unser Team in Reutte. Und ich bin auch aufgewachsen eigentlich in Vils. Und Vils ist so ganz ähnlich wie Freilassing an der deutschen Grenze, 2 Kilometer entfernt. Man kann zu Fuß rübergehen. Und früher war da immer viel los und Stau, wo ich aufgewachsen bin. Eben die ganzen Urlauber sind gekommen und da war, damals war noch die Grenze. Und ja, und heute ist total ruhig, gibt nicht mehr Polizei dort und so weiter und keine Staus und Umfahrungsstraßen und so weiter. Und so kann ich mir auch vorstellen, für Freilassing, wie diese Stadt sich verändert hat in den letzten Wochen. Und ich bin eben aus Versehen, bin ich falsch abgefahren und bin nachher Richtung Salzburg gekommen und habe nicht mehr umdrehen können, jetzt habe ich müssen über die Grenze drüber. und dann mich einordnen in die Schlange, bis ich dann irgendwann durchgewunken worden bin. Und dann habe ich versucht, einfach auch durch die Stadt zu kommen und pünktlich hier zu sein. Dann begegnet man Hundertschaften von Polizei mit ganzen Bussen, mit Blaulicht und Demonstrationen. Ich habe nicht mitbekommen, was sie demonstrieren für oder wieder, aber ich habe mir sagen lassen, beides findet statt. Also, und man sieht eben, da ist richtiger Auflauf. Also ich kann mir vorstellen, und ich habe das auch in den Medien gehört, wie einfach Freilassing sich verändert hat. Eine Stadt ist total verändert, nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Geschäfte jammern, die Österreicher kann man nicht mehr einkaufen, die Deutschen oder die Freilassinger, die können nicht mehr rüberfahren zum Tanken zum Beispiel, weil sie nachher im Stau stehen und so weiter. Also die ganze Wirtschaft, der ganze Verkehr, die Kinder, die in die Schule müssen rüber und so weiter. Also ist komplett auf den Kopf gestellt. Und so, wie es Freilassing geht, geht es ein Stück der ganzen EU, ganz Europa, Österreich, Deutschland, alles ändert sich und nichts ist mehr, wie es vorher war. Und auch diese Herausforderung wird auch für uns als Gemeinden sein, dass wir herausgefordert sind, uns zu verändern und nichts mehr wird sein, wie es vorher war, wenn man sich dieser Thematik stellt. Und das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ein Kairos Gottes, nennt man das, ein bestimmter Zeitpunkt Gottes. Und da ist ganz wichtig, wie reagieren wir auf diese Situation, auf diese Möglichkeit, auf diesen Moment Gottes, den er geschenkt hat. Eine Reaktion, die man in den Medien und unter der Bevölkerung natürlich ganz viel hört, ist die Angst. In Österreich waren jetzt 2 wichtige Wahlen, in Wien und in Oberösterreich. Und ja, die relativ sehr rechte Partei hat enorme Stimmengewinn gemacht, bis zu 30%. Bürgermeister von Wels, einer großen Stadt, der zweitgrößten von Oberösterreich, ist, glaube ich, jetzt auch blau. Und man sieht einfach die Schiene, mit der die arbeiten, ist ganz viel die Angst. Und da sind sie sehr erfolgreich. Und wenn wir uns diese Angst in der Heiligen Schrift anschauen, dann sehen wir ja, diese Angst ist nichts Neues. Wenn wir im 5. Buch Moses schauen, Kapitel 28, Vers 43 steht, alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Also, zuerst der Vers, der Fremdling, der bei dir ist, wird immer höher über dich emporsteigen. du aber wirst immer tiefer heruntersinken. Und das ist, glaube ich, die Angst in der Gesellschaft, die Angst vor Überfremdung, die Dominanz des Islam, wenn man das prozentmäßig anschaut, ist so eine verschwindende Minderheit, aber einfach diese Angst, dass der Flüchtling, der Fremde, das immer stärker wird und wir aber die Aufnahmekultur immer tiefer heruntersinkt. Und wenn wir uns die Ursachen anschauen, im 5. Buch Mose, da sehen wir, es ist nicht der Fremde, der uns Angst zu machen hat, sondern ist es, dass die Gesellschaft die Gebote und die Rechte Gottes verlassen hat. Und das ist, glaube ich, dass die Konfrontation unserer Gesellschaft, der riesige Werteverlust, den wir haben. Und da kommt eine Kultur, kommen Menschen aus anderen Kulturen, andere Religionen, und die vertreten Werte und suchen Werte und finden sie nicht. Und wir sind plötzlich herausgefordert, ja, was sind jetzt unsere Werte in unserer Gesellschaft? Und also die Angst, die produziert wird, ist nicht die Ursache der Angst, ist nicht der Fremde, sondern der gottlose Weg der Gesellschaft. Und das, glaube ich, müssen wir ganz wichtig uns zu Bewusstsein, ins Bewusstsein rufen. Und ja, mit dem möchte ich auch anfangen eben. Dann, die Thematik ist sehr breit gefasst, also Emotionalität eines Flüchtlings, Motivation eines Flüchtlings und wie wir Fehler im Umgang mit ihnen vermeiden können. Und ja, ich kann natürlich jetzt nur diese Themen ein bisschen anreißen. Jedes Thema an sich wäre schon eigener Vortrag wert. Emotion, was ist die Emotion? Ist eine Gemütsbewegung, die damit dem Leib-Seele-Problem Ausdruck verleiht. So heißt es offiziell, Erklärung von Emotion. Sie ist ein psychophysiologisches Phänomen praktisch. Und da drinnen, hören wir schon, ist ein psychophysiologisches. Also es geht beides. Diese Emotionalität, die ein Flüchtling durchlebt, ist einerseits die Psyche, die natürlich eben, wie wir schon gehört haben, traumatisiert, können wir uns gar nicht vorstellen, was sie schon alles erlebt haben und so weiter, die sich aber natürlich ganz stark auf das Körperliche auswirkt. Also die Emotion der Menschen bezieht sich auch ganz stark auf, hat also ganz starke körperliche Auswirkungen. Und diese Flüchtlinge haben eine Entscheidung getroffen, die Heimat zu verlassen, aus ganz unterschiedlichen Ursachen. Und ihnen ist nicht bewusst, was da auf sie zukommt, aber sie werden nachher nie mehr dasselbe sein wie vorher. Das ist ein unglaublicher, wichtiger Schritt im Leben eines Menschen, wenn man diesen Schritt geht. Und man verlässt wirklich da wo man herkommt, das Bekannte, die Heimat und ist immer fremd und wird immer fremd sein für den Rest seines Lebens. Und was lässt man zurück? Man lässt die Kultur, die Ordnungen, Werte und Lebensformen der Heimat lässt man zurück und kommt in eine ganz neue, unbekannte und unvertraute Umgebung. Man kommt in eine Kultur. Was ist Kultur? Es ist ein bisschen schwierig, diesen Begriff zu beschreiben. Und anders formuliert, ist Kultur eine von einer ethnischen Einheit akzeptierten Strategie zur Lebensbewältigung. Also eine Gesellschaft lernt eine Strategie, das Leben zu bewältigen. Und diese Dinge laufen ganz stark im Unbewussten ab und ja, die nimmt die Zahl der Entscheidungen weg. Sozusagen die Kultur organisiert den Alltag für den Menschen. Zum Beispiel, das sind so Automatismen, dass wenn wir auf die Straße rausfahren, aus der Garage mit dem Auto, dann fahren wir auf die rechte Seite, hoffentlich. Oder wenn man jemandem begegnet, dann schüttelt man ihm die Hand. Oder wenn man vor verschlossenen Türen steht, dann klopft man an. Das sind so Dinge, über die denken wir nicht mehr nach. Oder man schaut Menschen in die Augen. Und diese Automatismen sind für den Flüchtling jetzt, das funktioniert ganz anders in seiner Kultur. Der kommt in eine ganz fremde Kultur und kommt aus einer ganz anderen Logik her und muss eigentlich über jede Entscheidung nachdenken. Wir können das vielleicht vergleichen, wenn wir ins Flüchtlingsheim gehen oder Flüchtlingen begegnen, so was tue ich jetzt? Gebe ich dir die Hand oder gebe ich dir nicht die Hand? Jetzt der Frau zum Beispiel oder Bussi rechts oder links oder bei den Iranern rechts, links, rechts oder gar nicht oder schaue ich dir in die Augen oder schaue ich dir nicht in die Augen? Wenn sie Nein sagt zum ersten Mal beim Angebot auf einen Kaffee, frage sie nochmal, frage sie ein drittes Mal oder will sie wirklich keinen und so weiter. Und dann merkt man, wie das für uns am Moment da eine Stresssituation ist. Wir müssen über die Entscheidungen nachdenken. So, wie tue ich jetzt, wie gehe ich damit um? Und für die Leute, das ist jedes im Alltag, jeder kleine Schritt müssen sie reflektieren. Die wissen überhaupt nicht, wie in der Kultur es läuft und wie sie sich da drinnen bewegen können. Es ist also ganz eine große Verunsicherung da, die natürlich einen psychischen Stress auslöst. Wenn heute Freunde, die sind in einem großen Unternehmen, wenn die heute einen Auslandseinsatz machen, für eine bestimmte Zeit, oder eben auch Missionare, die ins Ausland gehen, dann werden die ganz konkret vorbereitet. Da gibt es ganz klar kulturelle Schulungen, wie bewegt man sich dort, wie grüßt man, welche Fettnäpfchen sollte man möglichst vermeiden und so weiter. Und ein Flüchtling, der wird da einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen. Niemand gibt da eine Schulung, so jetzt geht es nach Europa, jetzt machen wir mal einen Kurs, wie die Europäer darüber denken. Das gibt es nicht. Und das ist dann der Kulturschock, in dem sie drinnen sind, und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ein Kulturschock grundsätzlich verursacht Schlaflosigkeit, Frustration, Minderwertigkeitskomplexe, emotionale, körperliche Müdigkeit, starke, alarmierende persönliche Verunsicherung, Gereiztheit, Apathie, Isolation, Appetitlosigkeit. Im Extremfall können sogar Verfolgungswahn, Sauberkeitswahn, Wutanfälle und Selbstmordgedanken nicht ausgeschlossen werden. Das sind lauter Dinge, die klingen dramatisch, aber wenn wir in ein Flüchtlingsheim gehen, für Leute, die da schon länger leben, dann erleben wir genau das. Ein herrlicher Sonnenschein, ein Sommertag, warm ist draußen, 2 Uhr Nachmittag. Oh, super, gehen wir ins Flüchtlingsheim, nehmen wir mal ein paar Leute mit zum Schwimmen oder sowas. Gell? Dann kommst du rein, die Vorhänge sind zu, die Leute liegen immer noch im Bett und so weiter. Oder wenn man dann versucht, ihr habt so viel Zeit, ihr könnt auch die Zeit nutzen zum Deutsch lernen und so weiter. Ja, aber sie schaffen es nicht. Gell? Das sind einfach so, wo man sagt, wo wir ganz schwer verstehen, wie können die an einem schönen Tag um 2 Nachmittag immer noch im Bett liegen? Oder warum motivieren sie sich nicht? Oder warum hat sich diese Lethargie da verbreitet? Für Leute, also ich rede jetzt von Leuten vor allem, die einfach schon länger da sind, im Asylprozess drinnen sind. Und dass man einfach verstehen, ja, ist ja ein Kulturschock. Das ist so anstrengend für die Psyche des Menschen, über jede Begegnung und so weiter nachdenken zu müssen, dass sie eben auch die Begegnungen scheuen und sich gar nicht trauen, rauszugehen, weil jede Begegnung in der Gesellschaft, im Geschäft, trifft für jemanden, ich brauche irgendwas, wie tue ich da, wie bewege ich mich da? Das ist einfach ein irrsinniger psychischer Stress, unter dem sie da drinnen stehen. Dann ist natürlich ganz emotionale Situation für die Flüchtlinge, ist natürlich der Heimatverlust. Der Heimatverlust, ich glaube, kann sich nicht wirklich jemanden vorstellen, der nicht wirklich einmal seine Heimat verlassen hat, der wirklich gegangen ist. Wobei wir natürlich immer die Möglichkeit haben, ja, jetzt gehe ich mal für ein Auslandsjahr oder eine Ausbildung irgendwo oder so. Ja gut, Weihnachten komme ich wieder zurück oder in den Sommerferien komme ich zurück oder nach einem Jahr komme ich zurück. Aber das gibt es nicht mehr, diesen Weg zurück. 90%, es gibt ganz einzelne Fälle natürlich, aber 90%, es gibt keinen Weg zurück mehr. Es sind einfach die Orte, die meine Geschichte ausmachen, meine Identität ausmachen. Die Orte, die Beziehungen, die mir meinem Leben Sinn gegeben haben, die meine Geschichte geschrieben haben, die mir Würde gegeben haben. Und diesen Weg, die Orte, wo meine Eltern oder Großeltern begraben liegen, da auf den Friedhof zu gehen, Trauerarbeit zu leisten oder die Ehre zu erweisen und so weiter, an den Gräbern der Eltern zu beten, das geht alles nicht mehr. Das ist also eine unglaubliche, große Traurigkeit, die ganz viele Flüchtlinge in sich tragen, eine Emotion der Traurigkeit, weil sie eben diesen Heimatverlust erlebt haben und normalerweise kein Weg zurückführt. Manche sagen, ich vermisse fast alles, ich würde gerne zurückgehen. Also ganz ein Großteil der Flüchtlinge, wenn die Situation anders wäre im Herkunftsland, würden zurückgehen, weil sie das so viel Kraft und Emotion kostet und ja, ganz schwer zum emotional ganz schwer zu tragen ist. Dann kommen sie in eine Gesellschaft, die natürlich ganz anders funktioniert wie ihre Herkunftsgesellschaft. Wie wir gehört haben, ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Länder und Kulturen, aus denen die Leute kommen. Aber grob oder groß werden einfach zwei Kulturen unterschieden, sozusagen die Heißklimakulturen und die Kaltklimakulturen, einfach um das groß einzuteilen. Und wir sind natürlich ganz klare Kaltklimakultur-Menschen und fast alle Flüchtlinge kommen aus den Heißklimakulturen und das gelten einfach ganz andere Werte und auch Werte, auch Emotionen, die da sind. Ein ganz existenzieller Wert ist natürlich der Gemeinschaftsaspekt. Der Flüchtling sieht sich immer als Teil einer Familie, einer Gesellschaft, einer Gruppe, die ihm einfach Sicherheit und Identität gibt. Er hat nur gelernt, die Entscheidungen trifft, die werden in der Gruppe getroffen oder eben eine Autoritätsperson. Der Flüchtling hat normalerweise nie gelernt, selber Entscheidungen zu treffen. Und das hat man ihm von Kindheit an eingeprägt, praktisch und gesagt, ja, du hast das zu tun, was der Vater sagt oder was der Imam sagt oder was der Dorfvorsteher sagt und so weiter. Du hast zu funktionieren und nicht selber den Weg, Entscheidungen zu treffen. Also unser Individualismus, der sehr vorherrschend ist in der Gesellschaft, ist natürlich ganz konträr zum Gemeinschaftsgefühl, was sie dort in ihrer Heimat erlebt haben. Und dann gibt es manche therapeutische Ansätze, die sagen, ja, eben die sie dann in die Selbstbestimmung führen. Schon unsere Therapieansätze gehen natürlich ganz stark in die Selbstbestimmung. Wer bist du, was willst du und so weiter. Und das ist, glaube ich, da ziemlich viel fehl am Platz, weil sie das nicht können, weil sie das nie gelernt haben, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Ich habe die Entscheidungsmöglichkeit, um das zu tun. Was Flüchtlinge häufig benötigen würden, ist eine autoritäre Führung. Und die autoritäre Führung, das ist ihre Kultur, ist natürlich in unserer Gesellschaft sehr verpönt oder man hat sich sehr stark verabschiedet von dieser Führung. Auch in der Gemeinde natürlich. Und da ist dann die Gemeinde und nachher kommt der Flüchtling und hat Interesse und dann sagt man in unserer Kultur, er muss das selber entscheiden. Es gibt da einen Bibelabend und da gibt es einen Gebetsabend. Aber wie du willst, gehst dorthin oder schaust das einmal an oder kommst einmal mit oder gehst einmal dorthin und so weiter. Das überfordert den total, weil er das nicht gelernt hat, das selber Entscheidungen zu treffen. Also wenn man, er würde eigentlich jemanden brauchen, der sagt so, am Mittwoch ist Bibelabend und da kommst du. Okay, nachher ist er da. Aber so diesen Freiraum zu lassen, ich möchte keinen Pastor, der zu mir sagt, am Samstag ist das und da bist du dabei. Das sind wir nicht mehr gewohnt und das wollen wir nicht. Wir wollen gewonnen werden oder motiviert werden oder begeistert werden oder vielleicht haben wir was anderes zu tun. Aber für das überfordert die Leute und darum sind sie auch häufig ganz am Rand der Gemeinde, weil ihnen eigentlich niemand sagt, wo es lang geht. Man hat ihnen immer gesagt, wo es lang geht. Und jetzt plötzlich sollen sie selber entscheiden, ja, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich in den Bibelkreis oder gehe ich nicht da? Oder in den Gebetsabend? Überfordert sie ganz stark. Nachher, die emotionale Bindung zur Familie ist ja auch ganz Großteil zerrissen, wobei jetzt Familie nicht nur in unserem Sinn von Familie zu verstehen ist, eben sprich die Frau und die Kinder, sondern eben auch dazu gehört der Onkel und die Tanten und die Cousinen und so weiter. Das ist einfach die Sippe, die Großfamilie, die auf jeden Fall verloren gegangen ist, auch wenn die kleine Familie noch da sein sollte. Und in der industrialisierten Welt verliert er als allererstes die Sippe, die Bedeutung hat für ihn. Die organisiert seinen Lebensunterhalt, die organisiert die Arbeit, weil der Onkel, da kennt irgendjemanden und der hat irgendeinen Job und so weiter und das gibt es alles nicht mehr. Und das ist sicher ganz schwer auch, Flüchtlinge im Loslassen ihrer Herkunftsfamilie zu begleiten und Mitarbeiter auch in dem Bereich zu schulen, praktisch das Loslassen der Familie. Das bricht ihr Herz, also wirklich, das bricht ihr Herz, da nicht, eben nicht Teil der Familie mehr zu sein, praktisch das zu realisieren, dass diese Familie gibt es nicht mehr und die wird es daher auch nicht geben. Sie versuchen es dann oft wieder zu suchen, indem halt dann Leute aus der gleichen Gegend oder so dann eben solche Subkulturen in bestimmten Gegenden bilden und es ist ganz stark eben geht dahin, dass einfach diese Familie, diese Sippe suchen und dann aber nicht gesund ist, für die Integration in unsere Gesellschaft. Oder reden sie nachher nur ihre eben Sprachen, Albanisch oder Tschetschenisch oder was auch immer. Dann kommen sie eben von der Gastfreundschaft, das haben wir schon gehört. Dann, was ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach die Ehre bei diesen Menschen. Und die Ehre ist wichtiger wie die Wahrheit. Wie wir auch gehört haben bei dem Beispiel, praktisch, er hat argumentiert mit dem Schüler, mit dem 16-Jährigen, praktisch, er hat dann die Argumentation gewonnen oder die Wahrheit durchgesetzt. Aber wir können eben die Wahrheit herausfinden oder mit Gewalt, aber die Ehre verletzen. Also die Ehre hat viel einen höheren Stellenwert wie die Wahrheit. Und da müssen wir ganz sensibel sein, funktionieren einfach anders. Das ist nicht uns in unseren Breitengraden, das ist die Wahrheit, so ist es gewesen und so und so. Und aber das würde der Flüchtling, der aus diesen Kulturen kommt, der versucht immer, sein Gesicht zu wahren und nicht nur sein Gesicht, sondern das Gesicht seiner Freunde und seiner ganzen Sippe. Wir haben ganz eine Zeit lang eben ganz viele Nigerianer gehabt, auch einer daraus ist auch ein Schwager geworden von mir und die haben sich untereinander gedeckt. Wir haben gute Kontakte, tiefe Beziehungen gehabt mit einzelnen von ihnen und aber über, wenn da irgendwas gewesen ist oder was Undurchsichtiges oder Unklares und so weiter, da würde nie ein Wort rauskommen. Also es ist nie ans Licht gekommen, was ist jetzt da wirklich gewesen und was ist da wirklich gelaufen. Was war jetzt da wirklich die Wahrheit, so wie wir funktionieren und denken, wir wollen wissen, was sind die Fakten praktisch. Gell? Aber da geht es, die Ehre zu schützen, steht da absolut drüber. Und das ist nicht einfach für uns, das für unsere Emotionen, das zu verkraften. Dann natürlich die dann die Geschlechterrollen Mann, Frau in unserer Kultur, sind ganz unterschiedlich wie in den Herkunftskulturen und da gehen sie durch ganz viel Emotion, vor allem die Männer. Also ich möchte es da, die Frauen sind auf jeden Fall Gewinner in der westlichen Kultur, als wie in den Herkunftskulturen. Und auch in dem ganzen Prozess des Asylprozesses, des Ansuchens, des Wartens und so weiter, haben die Frauen meistens eine Rolle und eine Aufgabe. Ja, meistens dann eben, entweder ist dann eben der Mann und das Kochen und so weiter, oder natürlich auch, wenn Kinder da sind, für die Kinder da zu sein. Also die Frau hat eine Aufgabe, großteils, und meistens, also die Familien, die wir kennengelernt haben, die sind 80% von den Frauen getragen worden, praktisch. Weil die haben irgendwo der ganze Selbstwert, die ganze Identität, das Selbstvertrauen ist bei den Frauen viel stärker wie bei den Männern. Weil die Männer, die haben absolut ihre Identität verloren. Die sind komplett auf der Verliererseite, weil sie, wer sie waren, in der Gesellschaft, in der Familie, auf der Arbeit, Identität, ist ihnen alles geraubt. Es bleibt nichts mehr übrig, was die Männer sind. Einer haben wir mal geschaut, ja, er möchte arbeiten gehen und so weiter. Gell. Ja, was ist er dann gewesen? Ganz stolz hat er gesagt, er war ein Schafhirte. Gell. Ja, sicher toll in seiner Heimat und so weiter, aber geh bei uns aufs Arbeitsamt und sag, du, ich bin ein Schafhirte, habt einen Job für ihn praktisch. Gell. Also er ist nichts mehr. Seine Identität, sein Stolz, sein Beruf hat er verloren praktisch. Gell. Sitzt dann nur zu Hause, die Frau geht auf, eben in ihre Aufgaben, Kinder und dann mit der Schule und so weiter, gell. Spricht dann meistens auch besser die Sprache wie die Männer, weil sie es eben besser lernen, weil sie mehr Kontakt hat, mehr Beziehungen oder eben auch mit den Kindern. Und die Männer versumpfen ganz viel. Also gerade in Familien ist das ganz schwierig, ja, da die Männer rauszuholen aus diesem emotionalen Loch, aus dieser Identitätslosigkeit, Wertlosigkeit, Berufslosigkeit. Es läuft einfach beim Mann, gerade auch in diesen Kulturen, ganz viel über Beruf, wer sie sind und was sie machen können. Was beide trifft, denke mal, einfach, wo wir sehen, wirklich die Identität des Namens. Ich meine, der Name ist ja wirklich ganz eine wichtige Identität. Wenn wir heute, stellen wir vor, wir kriegen unseren Pass und da steht jetzt, da haben sie den, ich habe zwei Vornamen, zum Beispiel Peter Friedrich, jetzt haben sie das in meinem Pass, haben es einfach verwechselt und jetzt heiße ich Friedrich Peter Bieber praktisch. Gell? Dann würde ich sagen, hey Leute, das stimmt nicht, das müsst ihr korrigieren, ich brauche einen neuen Pass. Gell? Oder müsst ihr neu ausstellen und so weiter. Gell? Und so passiert ihnen das täglich, durch die Übersetzung praktisch, werden ihre Namen geschrieben und umformuliert praktisch. Und da gibt es anscheinend, ich weiß es nicht, gibt es keine klare Richtlinie oder sind sie überfordert, die Beamten und so weiter. Gell? Aber da kommen oft Namen heraus, die nichts oder ganz wenig mit ihrem ursprünglichen Namen zu tun haben. Oder auch, wir haben schon gehabt, eben, dass jemand eben ein Kind bekommen hat und die wollten einen bestimmten Namen diesem Kind geben, einfach von ihrer Kultur her praktisch. Und dann haben sie ganz einen anderen Namen reingeschrieben, weil den gibt es bei uns nicht und da wissen sie nicht, wie man das schreibt und den nennen wir einfach Claudia oder so. Okay, also, das ist, ja. Und so einfach wirklich der Übergangen, wie Menschen einfach übergangen werden in ihrer tiefsten Identität oder im Asylprozess dann immer wieder der Name geändert wird, jetzt heißt er so, jetzt heißt er so, weil das haben sie damals, haben sie das falsch übersetzt und so weiter. Und das sind ja keine Linguisten, die das bearbeiten, das sind Beamte, die heillos überfordert sind und das dann halt irgendwie versuchen umzusetzen oder so. Und also wo wir sehen, einfach wirklich, da der Pass, die Identität, dein Namen, sogar der ist nicht mehr sicher. Also der ist sogar, wird über den Haufen geschmissen. Okay. Eine andere Emotion, die Flüchtlinge ganz stark erleben, ist die Unsicherheit. Da gibt es so eine Bedürfnispyramide von Maslow. aus der Soziologie, wo es heißt einfach, der Mensch zuerst ist eine Pyramide, ganz unten ist eben die Grund- und die Existenzbedürfnisse, das nächste ist eben die Sicherheit, dann kommt Sozialbedürfnis und dann das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung und dann Selbstverwirklichung, wie auch immer man das nennen möchte. Und nach diesem Konzept heißt einfach, der Mensch, das erste Bedürfnis ist einfach die Grund- und die Existenzbedürfnisse. Wenn ich hungrig bin, habe ich keine anderen Interessen, bevor mein Hunger nicht gestillt ist. Und darum heißt es auch im Jakobusbrief, wenn eben dein Bruder hungert oder so, dann brauchst du nicht zu ihm sagen, ja, geh hin in Frieden und sei gesegnet, wenn er nichts zum Essen kriegt, praktisch. Gell? Also, und wenn eben dieses Bedürfnis gestillt ist, dann kommt eben das nächste Bedürfnis der Sicherheit dazu. Und da gehört dazu eine Wohnung, einen festen Arbeitsplatz, ein Einkommen, irgendwo gewiss gesetzliche Rahmenbedingungen, die einen gewissen Schutz bieten, um angstfrei leben zu können. Und wenn wir jetzt, also die Flüchtlinge, die kommen, das ist natürlich ganz stark, jetzt eben diese, da geht es nur um Grund- und Existenzbedürfnisse, großteils, wenn sie jetzt ankommen und ihre Reise hinter sich haben. Und wenn sie einmal dann angekommen sind, in einem Unterkunft sind, und dann geht es um das Thema der Sicherheit. Und wo wir einfach merken, die Menschen sind blockiert, ganz viel blockiert, über andere Dinge zu reden, über Dinge, die man in unserer Gesellschaft redet, oder eben über Selbstverwirklichung, was ist deine Berufung, oder was ist dein Platz in der Welt, was ist deine Aufgabe, oder die Anerkennung und die Wertschätzung, weil das immer blockiert ist durch das Thema der Sicherheit, weil die Sicherheit nicht gegeben ist. Was ist morgen? Werde ich anerkannt werden? Was tue ich dann? Finde ich Arbeit? Muss ich eine Schule machen? Kann ich eine Schule machen? Muss ich übersiedeln? Muss ich woanders hingehen? Und so einfach das Thema, die Emotion der Sicherheit ist einfach nicht da, bevor die nicht wirklich stabilisiert sind in einem Umfeld, in einer Arbeit, in einer Wohnung und so weiter. Und diese Unsicherheit blockiert einfach ganz viel andere Themen des Lebens. Einfach, dass uns das bewusst ist auch. Es geht ganz viel nach den Grundbedürfnissen, geht es um das Bedürfnis der Sicherheit. Das ist das, was sie beschäftigt. Du kannst ein Gespräch führen über dieses und jenes, auch über geistliche Dinge, aber irgendwo ist das oft blockiert, weil dieses Thema der Sicherheit nicht gelöst ist und nicht geklärt ist. Das erleben wir ganz, ganz häufig eben. Gell? Dann gibt es da dazu Fragen. Vielleicht machen wir da kurzes. Ja, die Zeit ist schon Wahnsinn, gell? Also ich würde jetzt gar nicht mit Fragen anfangen, weil die Zeit dahin läuft. Die Motivation ist ja die Triebkraft eines Menschen, ein Streben nach Zielen und Zielobjekten. Diese Kraft, die da ist, emotionale Kraft, ist eine Motivation. Und wir haben viele Flüchtlinge kennengelernt, auch an diesen Außengrenzen in Europa. Zum Beispiel war ich letztes Mal im Herbst, im Februar sind wir in Marokko gewesen. Die Flüchtlinge, die warten über den Zaun, unter den Zaun, um den Zaun, übers Wasser, wie auch immer, nach Spanien zu kommen praktisch. Und da gibt es nur eine Motivation für die Leute, Europa oder der Tod. Es gibt keinen Weg zurück, weil erstens ist die Ehre der Familie, oft hat die ganze Familie hat ihr Geld zusammengelegt, die haben Sachen verkauft, ihre letzte Kuh verkauft oder was auch immer, damit einer der Familie den Weg schafft eben nach Europa und dann sitzt er dort praktisch und vor Europa und kommt nicht rüber und die sind da oft jahrelang leben die in den Wäldern von Marokko und warten auf irgendeine Möglichkeit da drüber zu kommen, weil es gibt keinen Weg zurück. Einfach dann dieser Gesichtsverlust, der so hoch steht in ihrem Leben, Und der wäre so dramatisch und eine Schande für ihn und für die ganze Familie, wenn er zurückkommen würde und sagen mal, ich habe es nicht geschafft. Lieber stirbt er. Lieber ist er bereit zu sterben. Und darum sind auch so viele bereit zu sterben. Und darum sterben auch so viele. Ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, aber es waren, also die letzten Jahre waren es täglich zwischen 10 und 30 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, beim Versuch, Europa zu erreichen. Also die Motivation ist einfach nur vorwärts Europa oder der Tod. Es gibt keinen Weg zurück. Und da werden auch alle, egal wie viel Stacheldrahtzäune wir noch aufstellen in Europa, und ob es in Griechenland oder in der Türkei oder in Spanien, also in Spanien, Marokko rüber, wo auch immer, die Menschen werden kommen. Menschen, das ist einfach die Motivation des Lebens, des Überlebenstriebes praktisch. Es gibt keinen Platz, die treffen die Entscheidung zu gehen und machen sich auf den Weg und es gibt keinen Weg zurück. Und darum wird diese Flüchtlingswelle auch nicht aufhören, auch wenn man versucht, irgendwie das zu bremsen oder zu stoppen oder zu kontrollieren, wie auch immer, das geht weiter. Und gerade nächstes Jahr ziehen die Amerikaner oder die NATO endgültig aus Afghanistan ab. Und man weiß jetzt schon eben, Taliban, die haben schon wieder ihre Gebiete im Kunduz-Bereich dort und die sich ausbreiten werden. Und es werden weitere zig und hunderttausende auch aus Afghanistan gehen und fliehen und schlussendlich auch in Europa landen. Also dieses Thema der Flüchtlingsströme, das ist aktuell und bleibt aktuell. Also wir haben vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe, da waren es ca. 40 Millionen weltweit. Heute sind es 60 Millionen und das wird nicht besser werden und auch für Europa einfach eine Herausforderung bleiben und auch für uns als Gemeinden. Dann die Menschen, die kommen, von der Motivation her, es gibt natürlich es gibt Schwache, die gefördert werden können und gefordert werden sollen und es gibt andere, die schwach bleiben werden. Das muss uns einfach auch bewusst sein oder in der Gemeinde, wo, wenn Leute kommen und Teil der Gemeinde werden, es gibt welche, die werden wir immer tragen müssen, einfach weil aufgrund der Geschichte, was da kaputt ist und so weiter, irreparabel Dinge sind und oder die Situation gesundheitlich, sprachlich, intellektuell, was auch immer und andere, die aber gefördert werden können. Bei den Flüchtlingen finden wir beides und unsere Liebe ist natürlich auch für beide Gruppen sind wir herausgefordert. Nicht nur, wo wir viel Potenzial sehen, sondern eben auch wo einfach getragen werden müssen. Das ist auch ein Auftrag Jesu, für diese Menschen da zu sein. Ganz ein wichtiger Punkt ist sicher die Arbeit, Motivation zur Arbeit praktisch. Also Deutschland, glaube ich, ist ganz ähnlich wie in Österreich, dass ihnen der freie Zugang zum Arbeitsmarkt verschlossen ist und sie können nicht selbst für ihren Unterhalt sorgen. Also ich glaube auch der Asylwerber darf in Deutschland auch nicht arbeiten. Es gibt nur ein paar so einzelne Ausnahmen und so ist einfach der Asylwerber und die Asylwerberinnen sind ihrem Mandat, ihrem Existenzrecht auf Arbeit sind sie entmündigt. Und dieses vom Sozialstaat zu leben, das ist für sie häufig eine ganz große Demütigung, weil in ihrem Land, wo sie herkommen, da höchstens, wenn es überhaupt einen Sozialstaat gibt, aber zumindest ein Sozialempfänger, jetzt vom Staat oder von der Moschee oder wer auch immer, bekommen eben wirklich die Leute, die nichts können, die zum Beispiel eine Behinderung haben in diesen Ländern, wo natürlich ganz unten sind in der Gesellschaft, kein System da ist, das sie tragt, oder mal ganz Arme oder Witwe und so weiter. Gell? Und dann ist das auch Teil ihrer Religion, praktisch einerseits Arbeit als Sicherung des Lebensunterhaltes und andererseits eben auch eine Verpflichtung zum Zakat, heißt es im Islam, einfach der Beitrag zum Wohl des anderen und somit auch Gott zufriedenzustellen und sich fürs Jenseits zu bewähren. Das ist für einen Moslem, der seinen Glauben ernst nimmt, eine Existenzfrage auch, also nicht nur arbeiten, um leben zu können und für seine Familie, sondern eben auch, um dieses soziale Zakat eben Gott zufriedenzustellen praktisch. Und so erleben sie das ganz stark einfach als soziales Versagen und eben auch ein religiöses Versagen. Also sie empfinden sich dann wirklich als Versager, auch im religiösen Sinn, weil sie dem nicht gerecht werden können und auch im Sozialen. Und dann irgendwann resignieren und dann eben ist dann wirklich gekippt und dann haben wir als Gesellschaft wirklich ein Problem. Dann dieses Spannungsfeld, die sie haben, einfach mit der Familie, weil nur eben irgendjemand von der Familie ist noch im Heimatland und so weiter. Und die warten, dass er, jetzt ist jemand in Europa und da wächst Geld auf den Bäumen und dass da Geld nach Hause fließt. Das ist also ein Minimum oder ein Muss praktisch, eine Selbstverständlichkeit. Also es fließt auch ganz viel Geld runter. Also bei uns bekommen sie dann, eben wenn sie das Essensgeld bekommen, 320 Euro oder irgendwas. Gell? Und dann schicken wirklich viele von ihnen 100, 150 Euro schicken runter nach Syrien, Türkei, Afghanistan und zwei Wochen später haben sie kein Geld mehr. Gell? Also das ist so, ja, das ist für sie eine Pflicht praktisch. Gell? Und natürlich hat wenn ich sage, du kriegst, keine Ahnung, 300 Euro im Monat zum Essen und so weiter, wenn die das da hören in diesen Ländern, das ist ein halber Jahresgehalt oder so. Jetzt kriegt er so viel Geld praktisch, gell? Und zu uns schickt er nichts praktisch. Gell? Haben aber keine Vorstellung, was auch das Leben bei uns kostet. Gell? Also mit 300 Euro kommst du nicht weit bei uns. Gell? Und da stehen sie irrsinnig unter Druck, die Familie finanziell nicht unterstützen zu können. Und gerade auch, was wir schon erlebt haben, eben auch medizinische Notsituation, da ist irgendjemand in der Familie schwer krank, braucht eine Operation, kostet, keine Ahnung, 2000 Euro oder so. Gell? Und sie sitzen da in Europa, haben die Verantwortung und die Pflicht, da zu helfen und können das nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Und die Familie kann das nicht nachvollziehen und verstehen, dass er jetzt da nicht helfen kann oder sie. Gell? Und es ist auch ganz schwer, glaube ich, die Menschen da zu begleiten in diesem Sinn. Und was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ich meine, wir haben nach wie vor, setzen wir uns dafür ein, auf den Ebenen, wo wir halt auch Teil davon sind, einfach der freie Zugang zum Arbeitsmarkt, damit sie die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, einfach auch um ihre Würde zu finden, integrieren zu können, Sprache lernen zu können, soziale Kontakte zu knüpfen und so weiter. Aber noch ist das Gesetz nicht. Die Angst ist, also die Argumentation war immer praktisch, dass wenn die hören, dass man eben bei uns arbeiten darf, nachher kommen noch mehr. Also das war die Argumentation in Österreich zumindest. Ich meine, es sind mehr gekommen, obwohl man nicht arbeiten darf. Und also sieht man das, wie das irrelevante Argumentation ist. Was ganz eine wichtige Aufgabe und eben auch eine Möglichkeit ist, ist aber, die Asylwerber zu beschäftigen, praktisch. Wo ganz wichtiger Punkt ist, in den Möglichkeiten, bei uns gibt es zum Beispiel die gemeinnützige Arbeit über die politischen Gemeinden, über Gemeindeamt, manchmal eben auch über Vereine, wo sie für ein paar Euro in der Stunde was machen können. Also nicht arbeiten, aber beschäftigen praktisch. Da kriegen sie nachher so ein kleines Entgelt. Wir sind jetzt gerade dabei, in Reute eben einen Verein zu gründen, wo das eben auch, das ist ganz eine kritische, legale Sache, da muss man so irrsinnig aufpassen, und wo praktisch die Flüchtlinge werden Mitglieder des Vereines und der Verein andere Mitglieder des Vereines, die brauchen eine Hilfe. Praktisch auch jemand, der mal den Rasen mäht. Egal, ob ich jetzt krank, alt oder faul bin, aber ich möchte, dass man jemanden Rasen mäht praktisch. Die zahlen dann für die Stunde 7 € an den Verein. Und der Flüchtling, der diese Arbeit macht, der bekommt dann Warengutscheine im Wert von 5 €. Das ist jetzt einmal so eine legale Lücke, die man gefunden hat in Tirol, die funktioniert und die auch akzeptiert worden ist praktisch, um Asylwerber zu beschäftigen praktisch. Es ist kein Dienstverhältnis, es dürfen auch bestimmte Arbeiten nicht gemacht werden und so weiter. Aber das ist eine Möglichkeit, sie zu beschäftigen. Und das ist ganz wertvoll. Das ist ihr Stolz, gell, wenn sie Arbeit haben und irgendwo arbeiten können. Also die sind wirklich 80... Es gibt immer einzelne Ausnahmen, keine Frage, gibt es auch unter die Österreicher und auch unter den Deutschen, aber wirklich der Großteil, 80%, die möchten wirklich arbeiten. Die kommen, um arbeiten zu wollen, und nur nach einem langen Prozess, wenn das über Jahre lang der Prozess geht und Schwierigkeiten, wenn du keine Kontakte hast, dann findest du auch keine Arbeit. Also bei uns Vitamin B brauchst du fast überall. Also ist ganz schwer, Arbeit zu finden, ohne irgendwelche Beziehungen und Kontakte, selbst im Gastgewerbe und so weiter. Und wenn sie diese Möglichkeit nicht finden, eben, gell, dann ist das ganz schwer. Und was wir eben auch angefangen haben, ist eben einfach zu beschäftigen mit kreativen Dingen. Zum Beispiel in unserem Haus in Linz, im House of Hope, da gibt es eben dann eine Kreativwerkstatt. Foto mit Fotos und mit Ton und mit Nähmaschinen. Das haben sie, glaube ich, 10 Nähmaschinen gekauft im House of Hope. Wo auch nicht nur die Frauen, sondern auch Männer, die gelernte Schneider sind, ganz super, gell? Die sind da voll begeistert, gell? Sind da voll begeistert dabei und machen verschiedene Projekte, wo sie einfach dann nähen, irgendwie kreativ sind. Oder manche Leute, einer arbeitet mit Holz ganz kreativ, andere kann gut zeichnen und so weiter. Und es ist einfach so wertvoll, wenn diese Gaben eingesetzt werden können und ein bisschen leben können, einfach auch für den ganzen Selbstwert und so weiter. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann sind sie eben, das ist wie ein Langzeitarbeitsloser praktisch. Wenn halt jemand einmal 5 Jahre aus dem Arbeitsmarkt draußen ist, ist ganz schwer, den wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich glaube, das bestätigt ja jeder vom Arbeitsmarktservice praktisch. Und dann finden sie Arbeit und dann nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten haben sie komplettes Burnout. Denken sie, er wollte nichts anderes tun wie arbeiten und jetzt hat er Arbeit gefunden und dann landet er im Burnout. Weil das für einen Menschen, irgendwie für die Psyche, muss das ganz schwer sein, wenn du jahrelang draußen warst, aus dem Prozess der Früh aufzustehen, fit zu sein. Und wenn du einmal komplett draußen bist und auf die Seite geschoben bist, vom ganzen Selbstwert und so weiter, ganz schwer, da wieder voll einsteigen zu können, praktisch. Und das passiert da eben ganz viel, wenn der Asylprozess zu lange dauert, da sind sie motiviert und dann nein, jetzt nicht, und jetzt nicht, und jetzt nicht, und noch ein Jahr, und noch ein Monat, und nochmal ein Jahr, wenn wir Leute noch, die warten immer noch seit 5 Jahren auf eine Antwort, praktisch. Und dann irgendwo kippt diese Motivation. Also schon, dass sie wollen, aber es gar nicht mehr schaffen, praktisch. Gell? Und dann hat die Gesellschaft ein Problem, weil die Leute müssen dann getragen werden. Und dann regt man sich auf, junge Leute leben vom Sozialstaat. Gell? Fehler, die man machen kann, also grundsätzlich denke ich mir, die Liebe ist nie falsch. Und man darf keine Angst haben, jetzt in irgendwelche kulturellen Fettnäpfchen zu treten. Die passieren, und selbst wenn man geschult ist, nachher passieren die immer noch genauso. Und eben, man ist da vielleicht oft zu vorsichtig. Gell? Und das hindert oft die Liebe oder die Begegnung, weil man versucht, meist richtig zu machen, praktisch. Gell? Also, und da gibt es ja noch ganz unterschiedliche Gruppierungen, wo wir, zum Beispiel letztes Mal haben wir, da war der Ramadan, sind ganz wenig Leute gewesen im Intertreff in dieser Zeit, weil sie nichts essen, nichts trinken. Und dann ist der Ramadan vorbei gewesen und dann haben wir ein Gartenfest gemacht, wir haben einen wunderschönen Garten hinten. Und also ein Grillfest, richtig schöner Sommertag. Und haben natürlich eben, das Beste an einem Grillen ist ein Radler oder ein Bier. Haben natürlich alkoholfreien Radler und Bier auch hergetan, weil das sind ja Moslems, die trinken ja kein Alkohol. Gell? Nachher haben wir ihnen erklärt, ja, das ist eben erklärt, eben, das ist halt ein Bier, aber das ist kein Alkohol. Drin. Ja, warum? Kein Alkohol. okay, Ramadan, nichts. Nichts essen, nichts trinken, aber dann Bier mit Alkohol wollen. Also ganz unterschiedlich. Man kann es nicht so kategorisieren, es sind Moslems, die halten den Ramadan und trinken keinen Alkohol, wie auch immer. Es ist ganz bunt und ganz verschieden. Okay. Und juristische Fehler war auch eine Frage oder Fragestellung von den Referenten praktisch. Das ist eine sehr kritische Angelegenheit und man kommt ganz schnell in des Teufels Küche hinein auch. Also erstens einmal ist das ganze Asylgesetz und das Fremdengesetz und so weiter ist irrsinnig komplex, dass sich viele Beamte und Behörden selber sich häufig nicht auskennen praktisch. Wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, da war eine Frau, die war geduldet. Geduldet ist ein eigener furchtbarer Status, aber der heißt so. Praktisch, wenn das Asylverfahren negativ ist, subsidiärer Schutz negativ, Ausweisung zulässig ist, aber nicht ausgewiesen werden können, weil sich das Heimatland weigert, die aufzunehmen, dann sitzen die im Niemandsland und dann nennt sich das eine Duldung und die kriegen nachher nach 2 Jahren einen Aufenthaltstitel, aber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Jetzt haben wir, und die Frau 55, 56, die will was arbeiten. Gell? Und dann haben wir das immer wieder zu uns kommen und gesagt, habt ihr nichts, Arbeit und so. Ja, wir schauen. Und dann haben wir gleichzeitig gewusst, eben eine Frau, die sucht jemanden zum Putzen im Haus und der Vater, der ist eben dement und die brauchen eine Hilfe und so weiter, ja. Aber sie wollen das in Christen, natürlich wollen das ganz legal machen und so weiter. Und nachher, ja, da gibt es die Möglichkeit vom Dienstleistungscheck in Österreich, ist eine eigene Variante praktisch, die eigentlich so Schwarzarbeit vermeiden soll für Privathaushalte, die einfach dann jemanden zum Putzen nehmen können oder zum Kochen und dann aber die Leute unfallversichert sind. Das ist so eine Variante, die es in Österreich gibt praktisch. Gell? Ja, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie das ist mit ihrem Status. Sie soll sich da informieren. Das AMS ist da zuständig, geht hin zum AMS. Ja, sie wissen von dem nichts, gell? Und ja, sie soll, wenn die im Sozialgeld bekommen, dann ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. Sie soll dort fragen, geht es hin zur Bezirkshauptmannschaft? Ja, die soll arbeiten. Super, arbeiten. Gell? Sie kriegt keinen Cent mehr am Ende, weil dann wird das Geld, Sozialgeld kürzt für das Geld, was sie erarbeitet. Also am Ende kriegt sie keinen Cent mehr, aber die soll arbeiten praktisch. Nur man muss mir dann melden, wie viel sie eben verdient hat im Monat, 100 Euro, und dass das da abgezogen werden kann. Das Ganze ist dann gelaufen, leider nur mündlich und nicht schriftlich, bis eines Tages die Finanzpolizei auftaucht, wegen Beschäftigung, illegaler Beschäftigung von Ausländern. Ist ein Riesenprozess gewesen. Die Frau hat vielleicht 400 Euro nicht verdient, weil sie hat da gleich viel gekriegt, also wir als Steuerzahler haben eigentlich uns 400 Euro gespart, im Grunde genommen für 4 Monate. Gell? Und nicht die Frau hat das mehr gekriegt. Aber da waren 5, 6 Beamte, die sind von Innsbruck immer wieder nach Reute gekommen, mit Dolmetscher, mit Sekretär praktisch. Gell? Und monatelang ist das gegangen gewesen, ein Riesenprozess bis zur Fremdenpolizei, bis zur Bezirkshauptmannschaft und so weiter. Und am Ende ist nichts rausgekommen praktisch, weil wir haben da echt alle Hebel in Bewegung gesetzt haben und gesagt, wir haben uns informiert, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben die richtigen Stellen gefragt, nur haben sich die auch nicht ausgekannt. Aber wir haben nichts schriftlich gehabt. Und ein Beamter hat selber gesagt, wenn du mit Behörden arbeitest, lass das schriftlich geben. Also die wissen nachher nichts mehr. Die haben alles vergessen. Und die haben das komplett umgedreht praktisch. Und wir wissen nie genau, was die Aussagen dann waren. Nur waren die sehr konträr zu unseren Aussagen und so weiter. Und ein Beamter, einer uns wohlgesonnen ist, hat gesagt, lasst es euch schriftlich geben. Also wenn es da irgendwelche Informationen kriegt oder was auch immer, um was es geht, bei der Behörde, beim Amt, ein paar Zeilen bestätigen, ich habe sie informiert oder ich habe das so und so gesagt, unbedingt. Die wissen nachher nichts mehr. Sehr vergesslich. Das ist ganz ein wichtiger Ding. Eben, und gerade das Ganze im rechtliche oder ganze Arbeitsmarktsituation und so weiter, ist ganz, ganz ein heikles Ding und wo man wirklich ja, sensibel sein muss und so weiter. Gell? Wir haben da so eine Liste, die heißt einfach Do's and Don'ts, also Dinge, die man tun soll und die man nicht tun soll. Das ist ein bisschen als Leitfaden, ihr könnt es auch haben oder kopieren. Ich nenne gerade ein paar. Praktisch. Man muss sicher, wenn man in die Arbeit einsteigt, lernen, dass man nicht alle Nöte stillen kann. Es ist ganz klar, das ist ein Fass ohne Boden. Ich muss einfach wissen, wo ist auch meine Grenze. Also einfach die Abgrenzung ist einfach ganz wichtig zu wissen, das kann ich geben, das kann ich nicht geben. Oder auch, wenn es um Geld geht zum Beispiel, wenn Sie um Geld fragen, weil eben Sie ja Geld brauchen oder die Großmutter in Afrika irgendwo krank ist oder was auch immer und du kriegst es sicher zurück und so weiter und als Kredit. Wenn du bereit, wie gesagt, okay, du, ich gebe dir 100 Euro und ich will das nie mehr sehen. Ich schenke, also gerade Kredite geben und so weiter ist ganz schwer, das zerstört sofort die Beziehung, weil er fühlt sich schlecht, weil er es nicht zurückgeben kann, du fühlst dich schlecht, weil du es nicht zurückbekommst und so weiter. Lieber was schenken und sagen, okay, passt, als wie Geld zu leihen. Das ist also ganz, ganz was Kritisches. Okay? Und ja, es ist auch, das Vertrauen muss auch ein Stück gewonnen werden. Und also was wir versuchen zu vermeiden, die nicht als erste Fragen eben, ja, warum bist du geflohen? Ich meine, jetzt mit Syrien ist das ein anderes Thema und so weiter. Aber es sind so ganz sensible Fragen, warum hast du dein Heimatland verlassen oder wie bist du hierher gekommen? Weil einfach oft ganz viel eine Traumatisierung dahinter steckt und nachher, das ist so wie ein Wespennest, wo ich da hineinstiche, so in die Heimat. Oder eben, da war vielleicht, keine Ahnung, 14 Tage in einem LKW-Truck und so weiter. Oder hat dann was anderes angegeben, wie er auf dem Papier angegeben hat und er ist im Zwiespalt, soll ich dem jetzt die Wahrheit sagen oder muss ich meine Geschichte erzählen, dass die haltet und so weiter, ist also ganz, ganz kritisch immer wieder. Und einfach auch, ja, wo man auch ganz wichtig ist, glaube ich, einfach diese Freundschaften zu bauen, was ich auch am Anfang kurz gesagt habe, dass man einfach die Erwartungen sehr stark herunterschraubt. Also wir haben in den letzten Jahren vielleicht 1.000 Leute begleitet und haben vielleicht 100 Freunde gehabt von diesen 1.000, haben sich Freundschaften entwickelt, aber vielleicht 10 sind wirklich tiefe, konstante Freundschaften bis heute hier. Also ich würde sagen, 1% ist eine Chance, dass wirklich eine Freundschaft aufrechter bleibt und so weiter. Weil einfach der Hintergrund so komplex ist und so weiter. Einfach die Erwartungen runterzuschrauben und zu sagen, okay, ich tue es für Jesus. Und wenn was daraus wächst, schön. Gell? Und aber die Menschen auch wieder loszulassen auf ihrem nächsten Weg, für ihren nächsten Schritt. Gut, lassen wir es soweit. Bis daher. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.